Herzlich willkommen zu Frauentratsch. Hier geht es um Feminismus, Gesellschaft und Kirche. Ich bin Sabine Cornelissen, Frauenbeauftragte des Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel und spreche mit interessanten Frauen über Familie und Beruf, Ehrenamt, Diskriminierung und Sexismus und vieles mehr. Also, hört zu, denkt mit und lasst euch inspirieren.
Ja, hallo zusammen. Ich spreche heute mit dem Geschäftsführer des Diakonischen Werkes in Bonn und der Region, Ulrich Hamacher. Herzlich willkommen. Unser Thema: Armut von Kindern. Armut von Kindern und Familien ist ja auch in Bonn ein Thema. Herr Hamacher, können Sie da in Bonn auf Zahlen zurückgreifen?
Ja, es gibt verschiedene Zahlen, wobei die genaue Zahl ja eigentlich gar nicht so relevant ist, nicht? Die Größenordnung ist beeindruckend. Also wenn man die Statistik des Jobcenters auswertet, dann kommt man auf mehr als 10.000 Kinder, die in Bonn arm sind. Die Bertelsmann Stiftung gibt noch etwas höhere Zahlen an. Als die Stadt Bonn vor einigen Jahren prüfen musste, wer denn anspruchsberechtigt ist für das Bildungs- und Teilhabepaket der Frau von der Leyen, kamen sie auf 16.000 Kinder und Jugendliche, die konkret anspruchsberechtigt waren. Das ist, glaube ich, die handfesteste Zahl, beinhaltet aber auch einen Teil von Leuten, die über 18 sind. Aber das zeigt die Größenordnung, um die es geht.
Ich habe gelesen, 2018 hieß es dann, jedes fünfte Kind sei das. Das kommt, glaube ich, dann nach wie vor noch hin. Was würden Sie sagen, als erfahrener Mensch? Was bedeutet das, arm zu sein für einen jungen Menschen? Vielleicht können wir uns das gar nicht vorstellen, was da alles dran hängt.
Also bei uns bedeutet das, nicht teilzuhaben am gesellschaftlichen Leben, sich Dinge nicht leisten zu können, die andere selbstverständlich tun. Die Wohlfahrtsverbände Nordrhein-Westfalens haben mal eine Broschüre rausgegeben, in der ein Kind sagte, wenn ich mal ganz reich bin, dann gehe ich ins Schwimmbad oder ins Kino wie die anderen.
Ja.
Das ist der Kern der Angelegenheit.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass Kinder, also gerade Kinder, na gut, später auch Jugendliche, sich auch ja ein Stück weit schämen dafür, dass die Familie kein Geld hat. Also es gibt ja sowieso, man vergleicht sich ja gern mit anderen Kindern, mit anderen Jugendlichen und wird dann ja auch dieses, ja, ich nenne das jetzt mal dieses Defizit einfach auch wahrnehmen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Sorge um das Geld auch eine ständige Belastung für das Kind darstellt.
Kinder kriegen sehr fein mit, welche Nöte die Eltern haben. Und es ist ja in der Tat belastend, wenn ich zum Kindergeburtstag eingeladen werde und mir kein Geschenk leisten kann. Wenn ich selbst nicht zum Kindergeburtstag einladen kann, weil ich ihn nicht bezahlen kann oder die Eltern ihn nicht bezahlen können. Wenn die Teilnahme an Sportvereinen schwierig ist, weil der Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nicht reicht, um die Kosten zu decken. Wenn das Paar Fußballschuhe, das 60 Euro oder mehr kostet, unerreichbar ist. Wenn solche Dinge einem hindern, mit den anderen Kindern das zu tun, was alle Kinder tun oder viele Kinder tun.
Ja. Und ich kann mir vorstellen, Markenklamotten sind natürlich in ganz weiter Ferne. Das war mal auch bei unseren Kindern auch mal Thema, ne? Man soll so aussehen wie andere und nur das von Hollister oder nur das von, ich weiß nicht, was im Moment gerade gang und gäbe ist. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es auch schwierig ist oder man auch nicht Freunde nach Hause einlädt, weil einfach die Wohnsituation auch so beengt ist. So, vielleicht sind da noch Geschwister. Also ich denke, so haben wir einfach mal einen ganz guten Einblick darin bekommen, was es denn heißt, Kinderarmut, wie sowas überhaupt aussieht. Herr Hamacher, wodurch geraten denn Familien in so eine Notlage?
Also die wichtigsten Ursachen, das ist ja bekannt. Erstens Arbeitslosigkeit. Wenn die Eltern kein regelmäßiges Einkommen haben, es nicht selbst erarbeiten, kommt hinzu. Dann zweiter Punkt ist Trennung, Scheidung. Also Alleinerziehende, die Kinder von Alleinerziehenden sind sehr oft von Armut betroffen. Nicht alle, nicht zwangsläufig, aber sehr viele, sehr oft. Das sind so die Hauptursachen.
Und es ist in der Regel eine unverschuldete Armut. Wenn ich mir es vorstelle, dass auch manche in Armut einfach geraten über eine Krankheit, über eine chronische Krankheit, die sie vielleicht arbeitsunfähig oder nur noch teilarbeitsfähig macht, denke ich, das gehört an der Stelle genauso noch dazu.
Wobei ich gern dazu sagen möchte, jetzt als Geschäftsführer eines christlichen Wohlfahrtsverbandes, für uns ist die Frage der Schuld an der Stelle nicht relevant. Mhm. Und wenn jemand aus eigener Schuld in Armut geriete, müsste ihm dennoch geholfen werden.
Ja, Sie haben völlig recht. Das Thema sollte man einfach außen vor lassen. Mhm. Und es ist, denke ich, für alle Personen ja belastend genug. Mhm. Nun waren wir ja oder sind wir schon seit langem wieder in der Corona-Krise. Und ich denke, die Corona-Krise wirkt sich auch schon wieder auf die Entwicklung von Kinderarmut aus.
Die wichtigsten Punkte, die wir beobachten, Kinder, die arm sind, sind in der Corona-Krise noch ärmer. Also das von der Stadt Bonn in den Grundschulen finanzierte Mittagessen für arme Kinder hat nicht stattgefunden, als die Schulen zu waren. Dass die Schulen zu waren, ist auch auf andere Weise schlecht. Aber auch an diesem Punkt führt es zu materiellen Problemen. Die Eltern müssen das Mittagessen dann irgendwie finanzieren. Und wenn man das Kind von knapp 400 Euro im Monat ernähren und kleiden und zur Schule schicken muss, dann ist das ein echtes Problem. Das Zweite ist, auch wenn es dann um Distanzunterricht geht, die Kinder aus armen Familien haben keinen Laptop auf dem Tisch. Die haben noch nicht mal einen eigenen Tisch. Die sitzen vielleicht auch in der Küche zu zweit am Tisch. Das hat dazu geführt, dass sie auch nochmal an dieser Bildungsfrage zusätzlich abgehängt sind. Und gerade die Kinder aus armen Familien haben oft ja besonders starken Bedarf der Förderung durch das Lehrpersonal, die ja dann auch nur sehr schwer möglich ist bei Online-Unterricht oder dergleichen. Weswegen ich sehr gut finde, dass wir nun Wege finden, die Schulen offen zu halten. Ich hoffe, das gelingt weiterhin, auch in der jetzt kommenden fünften Welle. Denn diese Kinder sind besonders abgehängt im Bildungsbereich.
Ja, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Sie versuchen der Armut von Kindern und Jugendlichen durch den Familienfonds Robin Good zu begegnen. Das ist ein Spendenfonds von Caritas und Diakonie für Bonn und der Region. Wenn ich jetzt bedürftig bin, wie komme ich denn an diese Unterstützung?
Also es ist ja der Tropfen auf den heißen Stein, den es gibt, wenn nichts anderes mehr hilft. Es muss vorher geprüft werden, ob denn staatliche Leistungen abzurufen sind, ob da noch was getan werden kann, um die finanzielle Situation der Familie insgesamt zu verbessern. Deswegen funktioniert das über Sozialberatung. Also Sozialberatung, nicht nur der Caritas oder der Diakonie, gerne auch andere Verbände, prüft, was denn bei dieser Familie insgesamt möglich ist. Und wenn dann noch überbleibt, dass ein Problem finanziell verringert oder gelöst werden kann, dann gibt es auch mal eine einzelne finanzielle Zuwendung. Mhm. Das kann das Kinderbett sein, das kann Kleidung sein, das kann ein Weihnachtsgeschenk sein, ja. Aber nach Prüfung, denn wir haben natürlich bei weitem nicht die finanziellen Möglichkeiten, Armut finanziell auszugleichen, sondern wir helfen punktuell damit. Das tun die beiden christlichen Wohlfahrtsverbände gerne gemeinsam, auch in erstaunlich großem Umfang. Es sind mehr als 100.000 Euro im Jahr, aber es ist natürlich trotzdem der Tropfen auf den heißen Stein.
Es gibt in Bonn ja auch den Bonner Tisch gegen Kinderarmut. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie er heißt. Ich denke, da sind Sie als Diakonie und Caritas auch vertreten.
Ja, der runde Tisch gegen Kinder- und Familienarmut, in dem alle Wohlfahrtsverbände, viele sonstige Träger der freien Wohlfahrtspflege, aber auch die Stadt Bonn übers Jugendamt und die Fraktionen im Stadtrat arbeiten damit. Mhm.
Das heißt, über Robin Good hinaus gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, sich Unterstützung zu suchen. Wir in Bonn haben ja auch den sogenannten Bonn-Ausweis, der uns auch hilft, verschiedene Vergünstigungen, sage ich jetzt mal, zu bekommen, wenn wir so in Armut sind. Ich habe das jetzt richtig verstanden. Ich würde mich an eine Sozialberatung wenden. egal von welcher Stelle her, und würde einfach sagen, ich habe, was weiß ich, 2 Kinder im schulpflichtigen Alter und kann dieses Jahr mir keinen Schulranzen zum Beispiel leisten. So könnte ich mir das vorstellen. Ja.
So etwa könnte das gehen. Da das mit dem Schulranzen oder dem Schulrucksack, muss man ja heute eher sagen, ein großes Problem ist, machen wir das sogar regelmäßig. Wir vergeben an bedürftige Kinder kurz vor dem Beginn der Sommerferien, also fürs nächste Schuljahr, insbesondere für Kinder, die neu in die Schule kommen, 400 Schulranzen etwa.
Mhm. Sonst hatten Sie ja schon angesprochen, wie so ein Kinderbettchen oder vielleicht auch, wenn irgendwas kaputt geht, wie so ein Herd. Nee, für ein Herd sind Sie mit Robin Hood nicht zuständig. Jetzt habe ich schon Robin Hood gesagt. Sorry, aber es ist so ein schöner Name, dieses
Daher
Robin
kommt er, ja.
Hood. Also, und ich bin natürlich auch ein Robin Hood-Fan. Okay.
Die Methoden der Geldbeschaffung passen nicht zu christlichen Wohlfahrtsverbänden. Deswegen haben wir ihn nicht Robin Hood genannt.
Ja, ich wollte nur noch mal nachfragen, so konkrete Hilfestellung ist immer wirklich auch ans Kind gebunden. So habe ich das auch verstanden. Ne? Es ist nicht jetzt, ich bin arm und deswegen komme ich und versuche, irgendwo Geld aufzutreiben für irgendwas, sondern es ist daran.
Ja. Ich würde gerne nochmal dazu grundsätzlich sagen, natürlich muss Armut insgesamt bekämpft werden. Mhm. Also auch wenn wir uns mit Robin Good da auf den betroffenen Kreis der Kinder beschränken, es geht insgesamt um Armutsbekämpfung. Danach muss gesellschaftlich geschaut werden, wie kann man das erreichen. Da sollten wir gleich auch noch ausführlicher drüber reden, weil ich finde das eigentlich den Kernpunkt.
Okay, das machen wir dann auch. Ganz kurze Frage zwischendrin. Sie sprachen von 100.000 Euro. Die müssen ja irgendwo herkommen. Die sind jetzt nur spendenbasiert. Ja. Also wie finden Sie Unterstützer für dieses Projekt?
Also der Fonds ist ja inzwischen recht bekannt. Es gibt auch eine Website, man findet es im Internet. Robin Good. Ne? Wir haben viele Spenderinnen und Spender, die regelmäßig spenden. Wir machen immer wieder auch mal Aufrufe. Wir gewinnen Firmen, was zu machen. Es gibt Belegschaften von Firmen, die vor Weihnachten sammeln. Morgen wird uns im Polizeipräsidium ein Sammlungsergebnis von Polizisten übergeben.
Oh, wie toll.
So
schön.
Als Beispiel. Ja.
Ja, sehr schön. Und das hat natürlich dann auch nochmal eine andere Öffentlichkeitswirksamkeit, wenn das dann wirklich auch nochmal in der Presse mitgeteilt wird.
Genau.
Und es ist einfach, ich meine, ob es nun 10.000 oder 16.000 Kinder sind, es ist bei Weitem zu viel Armut, hier bei uns in der Stadt Bonn. Jetzt ist es ja so, ich bin ja nicht nur ein Jahr arm, sondern Armut ist ja oft auch ein Dauerzustand, auch gerade wenn ich von Familien ausgehe, habe ich jetzt nachgelesen, auch in der Untersuchung von der Bertelsmann Stiftung, dass für 2/3 der Kinder und Jugendlichen Armut ein Dauerzustand ist. Das heißt, sie leben mindestens 5 Jahre durchgehend oder wiederkehrend in Armut. So konnte ich da lesen. Und Sie haben ja selber schon gerade angesprochen, Finanzhilfen natürlich wunderbar, sind wichtig und sind wie ein Pflaster erstmal, ne? So eine erste kleine Hilfe. Darum meine Frage nochmal an Sie, was müsste sich denn grundsätzlich ändern, um Armut zu bekämpfen oder auch um Kinder und Jugendliche jetzt aus der Armutsfalle zu bekommen?
Naja, die grundsätzlichste Antwort darauf wäre ja, wenn alle Menschen Arbeit hätten, und zwar im nötigen Umfang und zu einem Lohn, der die Lebenshaltungskosten deckt, dann wäre das Problem viel, viel kleiner, nämlich reduziert auf die Menschen, die aus irgendwelchen persönlichen Gründen nicht arbeiten können, etwa weil sie krank sind oder aus anderen Gründen. Das wäre natürlich der entscheidende Schritt. So würde Armut beseitigt. Das passt aber, glaube ich, nicht so ganz zum Wirtschaftssystem. Könnte sein, dass sich das mittelfristig verbessert, wenn der Arbeitskräftemangel zunimmt, dass die Zahl der Arbeitslosen dann deutlich sinkt. Das wäre ein entscheidender Fortschritt in Sachen Armutsbekämpfung. Und darüber hinaus müssen wir natürlich gucken, was tun wir denn, wenn Menschen eben diese Arbeit nicht haben und nicht bekommen können. Dann würde ich sagen, muss man die materielle Situation der Familien auf Kosten des Staates, der öffentlichen Hand, so stellen, dass man davon einigermaßen vernünftig leben kann. Und das ist mit Hartz IV oder Sozial irgendwas II eben nicht möglich. Das, Ja, also die blumigen Namen, die sich da ausgedacht wurden, helfen den Leuten ja nicht. Tatsächlich brauchen wir da eine andere Absicherung. Und unsere Forderung als Runder Tisch gegen Kinder- und Familienarmut, aber auch als diakonisches Werk, ist, eine Kindergrundsicherung bundesweit einzuführen. Eine Kindergrundsicherung, die sicherstellt, dass alle Kinder so viel Einkommen haben, dass sie davon einigermaßen vernünftig leben und am Leben teilhaben können. Das ist politisch natürlich ein Kampf. Wir haben in den letzten Jahren immerhin erreichen können, dass zunehmend mehr Parteien im Deutschen Bundestag dem zustimmen. Und es steht ja auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Nun wissen wir natürlich noch nicht, was dann da rauskommen wird. Also ob das den Namen am Ende verdient und die Kinder wirklich grundlegend sichert, das werden wir dann sehen. Aber der Gedanke ist schon mal viel weiter. Vor 10 Jahren war das noch eine exotische Forderung von ein paar Spinnern.
Ich frage nochmal gerade an der Stelle nach, wie das konkret aussehen würde. Also wie oder wer würde wann wie an Unterstützung kommen können?
Ja.
Also wie berechnet sich das sozusagen? Geht das so wie übers Kindergeld jetzt und man würde aber eben noch das Einkommen der Eltern berücksichtigen und es muss ja auch irgendwie bei den Kindern und Jugendlichen auch wirklich ankommen?
Ja. Also da hat übrigens die Bertelsmann Stiftung auch eine Untersuchung gemacht. Es gibt auch andere, die zeigen, es kommt bei den Kindern an, wenn es denn ankommt. Also ich sage es mal ganz deutlich, auch arme Eltern lieben ihre Kinder. Und dieses Bild von den Eltern, die vor dem Fernseher das Geld versaufen, das ist nicht der Normalfall.
Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, das nochmal zu sagen. Da kursieren ja unendlich viele Vorurteile von der Vater, der hat nur keine Lust zu arbeiten oder sonst wie. Und auch in meiner Arbeit, ich arbeite ja viel mit alleinerziehenden Frauen zusammen, ist immer, das Kind steht wirklich immer im Vordergrund. Und wenn ich Geld spare, dann spart die Frau es eben auch fürs Kind und nicht für sich oder...
Ja, ganz, das ganz entspricht auch unseren Erfahrungen in den Beratungsstellen und das ist so. Wie sehen die Modelle aus? Da hat jede Partei eine andere Vorstellung und andere Organisationen, Kinderschutzbund, Wohlfahrtsverbände haben auch so ihre eigenen Vorstellungen. Es gibt nicht das Modell. Es gibt ganz viele Modelle. Worauf es meiner Ansicht nach ankommt, ist erstens, dass der Betrag, der am Ende gezahlt wird, zum Leben reicht. Und zweitens, dass das möglichst unbürokratisch passiert. Ich persönlich würde viel davon halten, wenn es faktisch übers Kindergeld ginge. Also wenn das Kindergeld auf 500 oder 600 € erhöht würde und man sich das dann von denen, die gut verdienen, über die Steuer wieder zurückholt. Weil dann jedes Kind dieses Geld automatisch bekäme und gar kein Antrag gestellt werden muss. Das fände ich den besten Vorgang. Es hätte die Nebenwirkung, dass eine ganze Menge Familien auch nicht mehr beim Jobcenter vorstellig werden müssten. Denn wenn die Eltern ein relativ geringes Einkommen haben und dazu eine sowieso bezahlte Kindergrundsicherung in ausreichender Höhe kommt, dann brauchen sie oft nicht mehr zum Jobcenter gehen.
Und das macht das Leben ein Stück weit leichter auch, ne? Denn der Gang ins Jobcenter oder zum Arbeitslosengeld oder was auch immer ist ja doch für viele ein unheimlicher Angang und auch manche erleben das ja wirklich auch schon fast verletzend oder...
Ja. Je nach Abläufen kann das auch so sein, auch wenn es vielleicht wahrscheinlich von den Jobcentern gar nicht so gewollt ist. Aber da sind die Situationen ja auch nicht immer einfach. Es würde die Jobcenter einfach auch entlasten. Die könnten sich dann auf die konzentrieren, die tatsächlich keine Arbeit haben und sich darum kümmern, dass die qualifiziert werden und Arbeit finden. Ich glaube, dass die Entbürokratisierung, die damit einhergehen könnte, ein wichtiger Punkt ist. Denn wenn sie nicht stattfindet, wird das Problem nur verlagert. Je mehr am Ende dann doch Anträge geschrieben werden, Nachweise gebracht werden, komplizierte schriftliche Vorgänge zu machen sind, desto schwieriger ist das. Ich habe gerade mitbekommen, eine junge Sozialarbeiterin, die irgendwo entlassen worden ist, hat einen Hartz-IV-Antrag stellen müssen und hat, um das Formular auszufüllen, 1,5 Stunden gebraucht. Die Sozialarbeiterin, 1,5 Stunden. Ich finde das für möglichst vielen Menschen so etwas zu ersparen.
Das können wir uns, glaube ich, nur vorstellen, wenn wir es selber mal gemacht haben. Also das ist wirklich, ja, das, aber das habe ich, nehme ich ja vielfach wahr, dass das ein unheimlicher Angang ist und dass Menschen wirklich an der Stelle auch Formularhilfen oder Hilfen brauchen, solche Formulare überhaupt auszufüllen. Und auch da ist es ja eine dankbare Arbeit von der Stadtteilsozialarbeit, die da ja auch mit unterstützen. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Wie würden Sie das jetzt im Blick behalten können, wollen? Wir warten also ab, was die neue Koalition auf den Weg bringt oder wie aktiv sind Sie vielleicht auch über Bonn hinaus? Ich denke, da wird es natürlich auch politische Möglichkeiten Ihrerseits geben, als Wohlfahrtsverbände da ein Stück weit mit Einfluss zu nehmen. Das ist jetzt so ein bisschen meine Frage.
Also es gibt bundesweit ein Bündnis Kindergrundsicherung, in dem ganz viele Wohlfahrtsverbände beteiligt sind, der Kinderschutzbund und andere, die da sehr viel Druck machen. Die Evangelische Kirche im Rheinland hat vor 2 Jahren eine Studie herausgegeben, in der massiv für eine Kindergrundsicherung geworben wurde, da auch 2 Modelle vorgestellt wurden und die auch politisch wahrgenommen worden ist in der Öffentlichkeit. Wir werden natürlich gucken müssen, was da jetzt in der Koalition passiert. Wir werden das kritisch angucken, daraufhin, ob es tatsächlich die Lebenssituation von Kindern und Familien verbessert oder nicht. Genau. Ich glaube, dass die Koalition da nicht ganz frei ist. Da gibt es viele, die genau hingucken. Aber es gibt natürlich auch weiterhin die, die dagegen sind, weil es Geld kostet.
Das ist ganz klar. Aber wichtig an der Stelle ist es, dass viele Menschen, also Fachleute vor Ort sind, die es wirklich auch beurteilen können und die nicht aus einer, ja eigentlich kenne ich mich damit nur theoretisch aus, warte da, versuchen objektiv oder so zu sein. Ja, stelle ich mir sehr schwierig vor und ich glaube wirklich nur, dass sie da weiterhin wachsam sein müssen. Denn Kinder- und Jugendarbeit, Armut ist ja wirklich, die sollte es eigentlich in Deutschland so gar nicht geben. Und auch, was das für die Zukunft bedeutet, wenn ein Kind in Armut aufwächst, auch gesellschaftlich, wie das Kind, sag ich mal, erwachsen wird, ob es irgendwann die Armut dann hinter sich lassen kann. All das sind ja noch Themen, die auch, finde ich, gesellschaftlich wiederum eine Rolle spielen. Beispiel. Neben der Kinderarmut oder mit der Kinderarmut, das hatten Sie vorhin ja auch schon angesprochen, geht ja eine Bildungsungleichheit oft einher. Und natürlich auch die Gesundheit ist da, denke ich, genauso ein Thema für Kinder, dass man das wirklich auch im Blick hat, wie soll ich sagen, Gesundheitserziehung und Bildungsbereich.
Also wir betreiben ja selbst auch offene Ganztagsgrundschulen, also nicht die Schule, sondern den Teil der Nachmittagsbetreuung, versuchen da auch Kinder zu fördern. Am Ende geht es darum, im Bildungssystem die Kinder zu fördern, die Förderung brauchen und jedes Kind so zu fördern, wie es das persönlich braucht. Und arme Kinder brauchen halt oft mehr Förderung als andere. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass hier ist konkret das Land zuständig, die Schulen mit entsprechend Personal und mit entsprechend Lehrmaterial und Ähnlichem ausgestattet sein müssen, um diese Förderung durchführen zu können. Das würde auch bedeuten, dass auch die räumlichen Voraussetzungen in den Schulen deutlich verbessert werden. Den räumlichen Zustand vieler Schulen ist ja allgemein bekannt, braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Wenn wir effektiv fördern wollen, müssen wir für die Möglichkeiten sorgen, die das dann braucht. Und dazu würde gehören, dass es an bestimmten Schulen auch Sozialpädagogen und andere Berufsgruppen gibt, die die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen. Da müsste es möglich sein, auch mal mit einer kleineren Gruppe von Schülern zu arbeiten, die in einem bestimmten Bereich dann noch besondere Förderung brauchen. Da braucht es die entsprechenden materiellen Voraussetzungen. Und es ist mit dem Beruf der Grundschullehrerin so ähnlich wie mit den Krankenpflegekräften, nicht? Sie sind unterbezahlt. Das gesellschaftliche Ansehen ist nicht besonders gut. Und die Last, die zu tragen ist, gerade in Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten, ist groß. Hier müssen Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, dass in dieser Gesellschaft generell die Berufe, die unmittelbar mit Menschen arbeiten und nicht mit Gegenständen oder Akten, deutlich unterbezahlt sind. Das ist eine politische Entscheidung der Gesellschaft.
Ich finde das ganz interessant. Ich sehe das genauso wie Sie, weil ich denke, die sind auch im Ansehen nicht so hoch gestellt, wie sie es eigentlich sein müssten. Wenn ich mir vorstelle, Lehrer, Lehrerinnen ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich gebe also meine Kinder auch in die Hand der der Pädagogen, Pädagoginnen, ja, ist nicht nachvollziehbar, genauso wie auch im Gesundheitswesen, genauso wie Sie es nach beschrieben haben mit Krankenschwestern, Krankenpflegern, dass die unterbezahlt sind. Und was sie leisten, sowohl in der Schule, jetzt auch mit Corona, das war ja ein Wirrwarr, als auch eben im Gesundheitswesen, das ist ja so enorm. Und die Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass es funktioniert und dass die Menschen nicht wegrennen, sondern wirklich auch in diesen Arbeitsfeldern bleiben. Und sie bleiben nur, wenn sie auch motiviert sind. So, aber das ist ein Thema, das verfolgen wir jetzt ja allerorten. Herr Hamacher, zum Schluss, das neue Jahr 2022, Ihre Wünsche?
Also jetzt zum Zeitpunkt, wo wir reden, sind wir ja am Beginn der fünften Corona-Welle. Wir wissen noch nicht, wie die aussieht. Ich persönlich teile die Befürchtungen, die die Experten da äußern. Ich wünsche mir also, dass wir da durchkommen ohne allzu viel Tote, dass wir da durchkommen ohne die Schulen und Kindertageseinrichtungen schließen zu müssen. Und ich wünsche mir, dass in der Bekämpfung von Corona im Blick bleibt, dass wir zwar alle betroffen sind, aber nicht alle gleich betroffen sind. Dass es Menschen gibt, die mehr Hilfe brauchen, die besondere Unterstützung brauchen, dass dafür die Wege gegangen werden, die da nötig sind, dass das soziale Hilfssystem, das wir haben, auch die nächste Corona-Krise überlebt, also weiterhin auch finanziert wird und dass am Ende wir Wege finden, dass wir sind beim Thema Kinderarmut, insbesondere Kinder und Jugendliche, die Unterstützung kriegen, die sie brauchen, um damit klarzukommen. Wir wissen ja, dass Psychiater, dass Psychotherapeuten berichten, dass die Betroffenheit bei Kindern und Jugendlichen bis hin zu psychischen Erkrankungen besonders hoch ist. Und auch da wünsche ich mir, dass wir möglichst viel tun, um das zu reduzieren und möglichst viel tun, um den Kindern und Jugendlichen zu helfen.
Mhm. Vielen Dank.
Noch vieles andere ein, was ich.
Ich wollte gerade sagen, Sie sind noch schwer am Nachdenken und ich denke, da käme noch einiges. Bis auf das Sie natürlich auch möchten, dass Politiker jetzt so aktiv sind, dass da wirklich auch mal die Armut angegangen werden kann.
Wenn die Versprechen, die Sie in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, tatsächlich halten, dann verbessert das die Lage. Sie hören meine Skepsis, ja, aber.
Dann sollten wir in 2 Jahren nochmal sprechen, spätestens. Ne?
Und also stehen im Koalitionsvertrag Dinge drin, die ich noch nie in einem Koalitionsvertrag gelesen habe und ich gerne lese.
Ja, das geht mir auch so.
Wenn die das hinkriegen, großartig.
Herr Hamacher, super, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr
vielen,
gerne.
Vielen Dank. Und jetzt wirklich auch alles Gute für Ihre Arbeit weiterhin.
Ja, dito, ne?
Danke.
Ich bin ja auch am Feld dran.
Genau.
Mütter, ja. Frohes Fest.